Der Predigttext für heute ist eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch vermutlich schon öfter im Lauf eures Lebens gehört haben. So bekannt, aber genauso kraftvoll, weil sie die Liebe Gottes so besonders zeigt. Und gerade bei den bekannten Geschichten ist es gut, wenn man nicht gleich, ach ja, kenne ich schon, reagiert, sondern sich immer wieder neu ansprechen lässt und die Augen öffnet. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, ein Beispiel, und sie fängt mit Unzufriedenheit an und endet mit einem Fest. Da ist dieser Mann, dem sein Leben nicht mehr gefällt. Und er lässt es hinter sich und er macht sich auf die Suche nach dem wahren Leben. Und er nimmt mit, was er kriegen kann, um die weite Welt zu entdecken. Er lässt sich sein Erbe auszahlen, was so viel bedeutet wie: Vater, ich wünschte, du wärst tot. Ein Schlag ins Gesicht seines Vaters, aber der lässt ihn ziehen. Und der Mann verkauft alles und zieht mit seinem Geld in die Fremde und lebt in Saus und Braus. Da sucht er sich neue Freunde. Und wenn man Geld hat, Freunde zu finden, ist nicht so auch schwierig. Aber dann eine wirtschaftliche Krise im Land, Hungersnot, sein Geld ist weg und er stellt fest, naja, die Freunde waren gar keine richtigen Freunde. Sie lassen ihn einfach sitzen, weil er ihnen nichts mehr bringt. Geld weg, Freunde weg und die Familie hat er ja verstoßen. Und was jetzt, wohin? Und das ist der andere, sein Bruder, der große Bruder. Auch er ist unzufrieden. Auch er sucht. Er sucht die Bestätigung seines Vaters und er will zeigen, dass er es drauf hat. Er sucht die Anerkennung. Er will sich beweisen, arbeitet hart, gönnt sich nichts. Dabei würde er auch gerne mehr abfeiern. Und einerseits hat er sich vermutlich über das Lotterleben seines Bruders lustig gemacht und andererseits hat es ihn auch fasziniert. Dieses: mir doch egal, ich gehe einfach los, ich will was erleben. Aber das hat er sich nicht getraut. Er war der Verantwortungsbewusste, er wollte es gut machen, er wollte es recht machen. Die Last des Erstgeborenen hat er auf sich genommen. Und dann, er macht seinem Vater Vorwürfe: so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Heute ist zum Feiern nicht mehr so der Ziegenbock gefragt, aber vielleicht eher so: nie durfte ich den Partykeller mit der Riesenleinwand benutzen, um Freunde einzuladen. Auch er ist auf der Suche. Menschen wie er suchen auch. Noch eine gute Note und dann sind meine Eltern stolz auf mich. Noch das eine Projekt und dann ist mein Chef zufrieden. Noch eine Aufgabe mehr. Die anderen müssen doch sehen, wie viel ich leiste. Und ich mache weiter, auch wenn ich schon lange die Freude an meinem Leben, wie es ist, verloren habe. Ich muss. Auf mich ist Verlass. Ich leiste mir keine Fehler. Siehst du denn das nicht? Siehst du nicht, wie sehr ich mich anstrenge? Und jedes Lob scheint wie in einem löchrigen Fass zu versickern. Aber wieder zurück zum anderen. Er landet bei den Schweinen, bei den unreinen Tieren für Juden, die die ersten Hörer dieser Geschichte waren. Auf die musste er aufpassen und darf nicht mal ihr Futter essen. Tiefer geht es nicht. Und er kommt zur Besinnung. Er will einen Neuanfang machen, als Diener bei seinem Vater. Vielleicht nimmt er ihn ja nochmal auf und lässt ihn für sich arbeiten. Nicht als Sohn, klar, aber vielleicht als Diener. Und er geht los. Und so wie Jesus diese Geschichte erzählt, kann man sich das gut vorstellen, wie er angekrochen kommt, wie er seine falschen Wege bereut, sein Versagen und wie er sich kaum traut, dem Vater unter die Augen zu treten. Und der Vater, er sieht ihn von Weitem kommen. Wie oft hat er wohl den Horizont abgesucht, ist auf und ab gelaufen in der Hoffnung, dass sein Sohn wiederkommt. Wie oft auf der Veranda hin und her gelaufen und hat die Weite abgescannt. Und dann sieht er ihn. Und dann nimmt er sein Gewand hoch und läuft ihm entgegen. Und das ist peinlich. Das ist nicht würdig für einen Familienvater in der damaligen Kultur. Er macht sich zur Lachfigur. Wir sehen das gar nicht so, wenn wir den Text nur aus unserer heutigen Sicht lesen und nicht die altorientalische Kultur von damals wahrnehmen, in die Jesus hineingesprochen hat. Aber er tut es und er rennt ihm entgegen. Und darum nenne ich diese Geschichte von Jesus am liebsten das Gleichnis vom rennenden Vater. Traditionell wurde es lange das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt, so auch in der Luther- und der Elberfelder Übersetzung steht es so. Die Überschriften stammen ja nicht aus der ursprünglichen, aus dem Urtext, sondern sind von den Bibelübersetzern eingefügt, damit der Text übersichtlicher wird. In manchen moderneren Bibeln steht das Gleichnis von den zwei Söhnen, Hoffnung für alle oder gute Nachricht, oder den zwei verlorenen Söhnen, was den zweiten Sohn, den zweiten Bruder und seine Haltung, die genauso wenig vorbildlich ist, in den Blick nimmt. Und dieser zweite Sohn, der ist uns oft viel näher, auch wenn wir uns das gar nicht so schmeckt. Aber im Zentrum steht die Liebe des Vaters. Und dieser Vater steht für unseren Vater im Himmel. Er, der uns entgegenkommt, wenn wir bereit sind, wenn wir uns trauen, ihm zu begegnen. Und darum der rennende Vater. Und er rennt ihm entgegen und er macht ihm Vorwürfe. Wo ist das ganze Geld hin? Weißt du, wie viele Leute ich wegen dir entlassen musste? Und in was für eine Lage hast du mich gebracht vor meinen Verwandten und Freunden? Was hast du mir damit angetan? Ich weiß nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann. Und wie siehst du denn aus? Hättest du dich nicht mal waschen können? Ich hätte dir vorher sagen können, dass das schief geht und dass du es nicht schaffen wirst. Und überhaupt, woher soll ich wissen, dass du es ernst meinst? Beweise erst mal, dass du es besser machst. Das würde mir als Vater einfallen in dem Moment. Aber nein, nichts davon. Keine Vorwürfe, keine Vorbehalte. Sondern der Vater zögert nicht, er schließt ihn in die Arme. Und von diesem Teil der Geschichte mussten die Zuhörer damals besonders schockiert sein. Der Vater lässt dem Sohn ein neues Kleid bringen. Aller Schmutz, jede Sünde, jedes Getrenntsein vom Vaterhaus ist vergeben. Weggewaschen, nicht mehr gültig. Der Vater wird nicht mehr über das Versagen seines Sohns sprechen. Hier ist Vergebung passiert. Ja, noch mehr, hier ist Versöhnung passiert. Die Beziehung ist wieder völlig hergestellt. Da steht nichts mehr zwischen den beiden. Keine Phase des "Ich schau mal, ob du es wirklich ernst meinst." Und dann, so erzählt Jesus die Geschichte, schenkt der Vater dem Sohn einen Siegelring. Heißt, der Sohn darf wieder im Namen des Vaters handeln. Er darf über den Besitz verfügen, Verträge abschließen. Und das, obwohl er schon seinen Anteil am Erbe verspielt hat. Der Vater nimmt ihn an und vertraut ihm. Und er bekommt vom Vater ein paar neue Schuhe. Das heißt, er darf ungehindert gehen, wohin er will. Das Vertrauen des Vaters ist ihm sicher. Kein Misstrauen hält ihn zurück. Schuhe, sie stehen für die Freiheit. Selbst zu entscheiden, wohin er gehen will und wie er jetzt leben will. Und dann wird das Heimkommen gefeiert, laut und fröhlich und so, dass es die Nachbarn hören konnten. Und Jesus erzählt weiter. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und da bleibt er draußen stehen. Der Frust und der Zorn hält ihn ab. Sein Bruder, der hat das nicht verdient. Wie kann der Vater nur so gut zu ihm sein? Er hat das nie so selbst erlebt. Nein, das ist ungerecht. Das ist nicht fair. Der hat das nicht verdient. Und auch ihm kommt der Vater entgegen. Auch für ihn geht er raus, um ihn einzuladen, und er sagt diesen starken Satz zu ihm: Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was mein ist, ist dein. Du bist mein Kind. Du darfst alles haben. Du hast meine Liebe als Vater. Du hast alles, was du brauchst zum Leben. Du musst nicht weitersuchen. Und du musst dich nicht mit deinem Bruder vergleichen. Du musst dich nicht messen. Du musst nicht entscheiden, wer von euch es besser hat. Er hat seine Geschichte und ich bin seinen Weg mit ihm gegangen. Und ich gehe deinen Weg mit dir. Vielleicht rutscht man in dieses Vergleichen von sich und anderen hinein. Habe ich es genauso gut wie der andere? Darf Gott zum anderen so gut sein? Habe ich so gut wie der andere? Wir merken das ja schon bei den Kindern. Meine Frau hat für unsere zwei kleinen beiden so einen Minions-Schlafanzug besorgt, extra für beide, damit kein Neid entsteht. Und was sagt der Kleine zum Großen? Warum sind bei dem zwei Minions drauf und bei mir nur einer? Und wer nicht weiß, was Minions sind, der sollte seine Enkel oder Urenkel mal fragen. Da fängt's an. Habe ich es genauso gut wie der andere? Und wenn ich finde, der andere hat es offensichtlich besser oder scheinbar besser, nicht so gut hingekommen, das Leben ordentlich zu leben, fühle ich mich besser. Aber wenn der andere dann genauso die Liebe des Vaters erfährt oder sogar noch mehr, dann, Herr, warum ich nicht? Warum erlebe ich nicht so deutlich deinen Segen? Gerade wenn jemand in einer Gemeinde aufwächst, nie so richtig vom Glauben abgefallen ist, der denkt vielleicht manchmal, ich hätte auch gern so eine dramatische Wende in meinem Leben, so einen besonderen Moment. Aber Gott geht mit jedem seinen Weg. Den Weg, bis einer erkennt, ja, der Vater liebt mich und alles, was sein ist, ist mein. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe, kein noch so großes Versagen. Das hat der jüngere Sohn in dieser Geschichte gelernt. Und das andere, ich muss mir die Liebe des Vaters nicht verdienen. Das war die Lektion, die der ältere Sohn zu lernen hatte. Und das müssen wir vielleicht immer wieder im Laufe unseres Lebens lernen. Es geht um Heimkommen und es geht um Versöhnung. Glauben ist Heimkommen. Und wenn wir Taufe feiern, dann ist das ein Zeichen dafür, für Heimkommen, dass ein Mensch sagt, ich bin heimgekommen. Ich habe die Liebe des himmlischen Vaters erkannt. Ich will in seiner Nähe, ich will in seiner Gegenwart leben. Ich will mit ihm leben und mich von ihm leiten lassen. Er, der mich besser kennt als ich mich selbst, auf ihn will ich hören. Ihm will ich glauben. Glauben, dass er am besten weiß, was gut für mich ist. Wir alle haben unseren Weg mit Hindernissen und Herausforderungen und Phasen, in denen wir nicht wissen, was dran ist, in denen wir im Nebel stochern und suchen, was ist dran. Mit Sackgassen, in denen wir uns verrannt haben, weil wir dachten, da ist das Leben und da war es nicht. Und Umwegen, die manchmal im Nachhinein auch Sinn machen und manchmal auch nie. Und im Moment vielleicht überhaupt keinen Sinn machen. Heimkommen, in der Nähe Gottes leben. Mein Leben in der Nähe Gottes leben. Und versöhnt werden. Versöhnt mit meinem Leben. Versöhnt mit meinem Leben und allem, was dazugehört. Mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit meinem Versagen. Und versöhnt mit meinen Grenzen. Da kann ich nicht mehr, da habe ich nicht mehr. Da erlebt ein anderer vielleicht viel mehr. Zumindest sieht es so aus. Denken wir an den Bruder, der sich nicht über sein Leben freuen konnte und dann sich auch nicht über und mit seinem Bruder freuen konnte. Er blieb stecken in den Vorwürfen, dieser Mensch, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, nicht mein Bruder, der sein Erbteil verspielt hat. Dieser Mensch, dein Vermögen. Er bleibt stecken in den Vorwürfen und er war nicht bereit zur Versöhnung, obwohl er alles hatte. Was dein ist, ist mein. Und er gestand seinem Bruder nicht die Freiheit zu. Und letztlich wird darin eigentlich nur die Unzufriedenheit über sein eigenes Leben sichtbar. Sein Frust, sein Neid, sein Zorn. Und Jesus endet seine Erzählung so offen. Und man darf sich fragen, wie geht's weiter? Und es sind ja zwei Varianten vorstellbar. Bleibt er da bei seinem Frust? Bleibt da diese Verbitterung und diese Unzufriedenheit mit seinem Leben? Und bleibt da diese geschwisterliche Rivalität? Bleibt er für ihn der kleine Bruder, der versagt hat und verprasst hat? Bleibt er der, der über seinen Bruder richtet und entscheidet, ob er es wert ist, wieder nach Hause zu kommen und so mit Liebe umfangen zu werden? Es gibt Menschen, deren Leben so aussieht. Sie bleiben mit ihrem Frust, mit ihrer Unzufriedenheit, auch welche, die eigentlich ihr Leben lang in der Nähe Gottes geblieben sind, die nie weit über die Stränge geschlagen haben. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, von solchen Familien. Machen wir uns da nichts vor. Frieden und Harmonie und alles läuft gut. Denken wir an die ersten beiden Brüder. Einer erschlägt den anderen. Und Jakob und Esau, sie streiten sich. Wer bekommt das Erstgeburtsrecht? Betrügen einander, einer flieht und jahrzehntelang herrscht angespannte Funkstille. Und Jakob selbst dann, er bevorzugt Josef, die Geschwister sind neidisch, verkaufen ihn, belügen den Vater, Rivalität über Jahre. David und sein Ehebruch und die vielen Nebenfrauen, das ist biblisches Familienleben. Bleibt die Rivalität auch in der Geschichte von Jesus? Oder gibt es das Happy End? Stellen wir uns vor, wie der ältere Bruder sich überlegt, eigentlich hat der Vater recht. Eigentlich geht's mir doch gut und ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Eigentlich kann ich doch glücklich sein und mich über mein Leben freuen. Wenn ich nur die Augen aufmache, habe ich viele Gründe dafür. Und eigentlich bin ich froh, dass ich nicht so einen Absturz erlebt habe wie mein Bruder. Was hätte der gegeben, um die Zeit zurückzudrehen? Und stellen wir uns vor, wie er innerlich zu Frieden kommt, zufrieden wird, weil er mit seiner Situation versöhnt wird. Stellen wir uns nur vor, wie er auf seinen Bruder zugeht, ihm die Hand reicht oder ihn gleich in den Arm nimmt und sagt, gut, dass du wieder dabei bist. Gut, dass wir einander haben. Er braucht gar nicht über das Versagen zu reden. Das weiß der andere nur allzu gut. Und wenn der Vater vergeben hat, sollte er als Bruder es nicht auch tun? Versöhnung. Und diese Versöhnung trägt und gilt. Selbst wenn wir mal Wege einschlagen, von denen wir merken, hier habe ich mich äußerlich wie der jüngere Bruder oder innerlich wie der ältere Bruder von der Liebe des Vaters entfernt. Vielleicht nie so dramatisch, vielleicht nur so ein bisschen, dass einem der Glaube mal nicht mehr ganz so wichtig ist oder man zweifelt, ob das alles wirklich so passt. Wo stehst du? Vielleicht bist du äußerlich zum Glauben zu Gott auf Distanz im Moment. Vielleicht liest du zurzeit kaum mehr die Bibel selbst, gehst nicht mehr so erwartungsvoll in die Gottesdienste oder Gottesdienst steht nicht mehr fest im Kalender, sondern du überlegst jede Woche neu, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Und vielleicht bist du gar nicht sicher, ob das stimmt, was die hier erzählen. Oder innerlich, dass dein Glaube irgendwie eingeschlafen scheint, dir die Freude am Beten fehlt, du dich fragst, ob es überhaupt einen Unterschied macht, ob du betest. Vielleicht hast du Vorbehalte. Ich mit meinem Leben, wo so einiges schiefgelaufen ist oder vielleicht auch noch läuft. Wie nah lässt mich Gott überhaupt ran an sich? Du fühlst dich vielleicht auch eher so, dass du sagst, naja, als Diener kann ich dabei sein, so in der zweiten Reihe. Mehr bin ich nicht wert. Aber Gott sagt hier an meinem Tisch, da ist noch ein Platz frei. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Komm zurück. Und wer ehrlich ankommt, auch mit den Bruchstücken seines Lebens, dem gibt Gott ein neues Kleid, einen Siegelring und neue Schuhe. Gott ermöglicht seinen Neuanfang. Und er schafft Veränderung durch die Kraft seines Geistes. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wie heute, dann erinnern wir uns daran. Gott sagt, hier an meinem Tisch ist noch ein Platz frei. Hier, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Wir dürfen heimkommen. Ob wir von den Schweinen kommen oder ob wir vom Feld kommen. Ob wir versagt haben und es uns peinlich ist oder ob wir versuchen, alles gut und richtig zu machen und uns dabei über andere erheben und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zu uns selbst auch einiges an Unzufriedenheit mit unserem Leben herumtragen. Abendmahl heißt, wir sind eingeladen, weil der Vater uns entgegengerannt kommt. Der Vater, der dich über alles liebt und der sich nichts mehr wünscht, als dich in seiner Nähe zu haben. Der rennende Vater, komm an meinen Tisch. Lass uns das miteinander singen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Amen.